ARD Sounds.
Wie war der Juni? Vor allem eins, er war heiß, heiß, heiß und obendrein heiß. Ständig sind Temperaturrekorde gepurzelt. Immer wieder hat man gehört, der heißeste Scheiß seit Beginn der Aufzeichnungen. Und viel trinken. Und dann gab es noch irgendetwas Neues aus der Weltpolitik zu hören, aber da hat man schon gar nicht mehr richtig zugehört. Denn dafür war es einfach zu heiß. Das Hirn arbeitet ja nicht besser, wenn es diesen Temperaturen ausgesetzt ist. Dafür begreift man bei so einer Hitze intuitiv ganz andere Sachen. Zum Beispiel versteht man sofort, warum es in spanischen Wohnungen immer so dunkel ist. Oder warum in südlichen Gebieten staatliche Strukturen nicht so stark sind. Denn wer soll sich bei der Hitze um den Papierkram kümmern? Dafür ist es einfach zu heiß. Oder wieso Alkoholkonsum in der Sahelzone nicht so stark verbreitet ist, weil man das Zeug bei 37, 38, 39, 40 oder noch mehr Grad im Schatten einfach nicht mehr ordentlich verstoffwechseln kann. Apropos kann, was kann man eigentlich bei der Hitze? Wäsche trocknen, das geht super. Blöd nur, dass man gar nicht so viel Wäsche hat, wie die Hitze Schnellen hegt. Hitze Wellen schlägt. Was sonst? Man könnte jetzt bei diesen Temperaturen sehr gut durch Verdunstung aus Meerwasser Salz gewinnen. Blöd nur, wenn man in einem Binnenland wie Bayern wohnt. Der Salzgehalt im Chiemsee ist dafür einfach zu gering. Dabei fühlt man sich selbst schon wie eine Saline an, weil man ständig entwässert. Alles, was man angreift, ist nass, weil man auch auf den Fingerspitzen schwitzt. Und trotzdem gibt es Leute, die allen Statistiken zum Trotz eine Schlagzeile der Bild-Zeitung, an und für sich bereits eine sehr fragwürdige Quelle, aus den 70er Jahren hervorgekramt haben und die in den sozialen Netzwerken posten. Da steht dann 37 Grad und darunter schreiben sie auch noch, das gab's schon immer. Nun ja, klar gab's solche Temperaturen schon immer, nur nicht in Deutschland. Zweitens war die Schlagzeile der Bild-Zeitung aus einem August und nicht aus einem Juni. Und drittens, ich habe nachgerechnet, 37 Grad sind weniger als 41,5. Um etwa 4,5 Grad weniger. Nein, bei solchen Temperaturen kann man sich nur verkriechen. Am besten in den Keller. Keine Sonneneinstrahlung, also keine Hitze. Dafür kann man auch gleich zum Ausmisten beginnen, alles wegwerfen, was man nie wieder brauchen wird. Zumindest was sich jetzt extrem überflüssig anfühlt. Pullover etwa oder Handschuhe. Wer kann sich jemals wieder vorstellen, eine Wollmütze zu tragen oder Skischuhe oder auch diesen Öltank für die Heizung? Wer will denn bei 40 Grad im Schatten jemals wieder ans Heizen auch nur denken? Apropos Heizungsanlage, haben Sie gewusst, dass die Wärmepumpe, also diese Kiste, die aus uns allen genderwahnsinnige Kommunisten machen soll und die Zwangsherrschaft des islamistischen gleichgeschlechtlichen Teufels über uns bringen, wenn ich mir die Argumentation von den Heizungsfachleuten Aiwanger und Gruber aus dem Jahre 2023 richtig gemerkt habe. Also diese Wärmepumpe, die das thermodynamische Fachblatt Bild, dasselbe mit der tollen Schlagzeile in den 70er Jahren, noch vor ein paar Jahren quasi als Untergang des Abendlandes im Heizungskeller dargestellt hat, diese Wärmepumpe, die kann, und das fällt einem jetzt gerade bei dieser Hitze ein, nicht nur eine Wohnung im Winter erwärmen, sondern auch im Sommer kühlen. Verrückt. Diese moderne Technik. Das fällt einem ein, während man da auf diesen Öltank im Keller schaut. Und dann fühlt man sich ganz kurz ein bisschen, sagen wir, unterschlau. Aber Gott sei Dank ist man ja nicht der einzige Wahnsinnige. Im Juni haben während der größten Hitze doch tatsächlich Menschen gegen Windräder demonstriert. Das ist in etwa so, wie wenn man während einer Überschwemmung Petitionen gegen Schlauchboote verfasst. Aber daran merkt man, egal wie heiß es ist, egal wie kalt, wie trocken oder wie nass, es gibt Konstanten im menschlichen Dasein. Die Depperten. Das war schon immer so. Und die haben bekanntlich immer recht, glauben sie zumindest. Oder wie der Sokrates, der antike griechische Schierlingsinfluencer, gesagt hat, ich heiß, dass ich nichts heiß. Oder so ähnlich.
ARD Sounds.
Dieser Juni hat gleich mal mit einer Enttäuschung für Deutschland angefangen, also mit einer internationalen Enttäuschung und das noch ganz ohne Fußball. Deutschland ist nämlich nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Österreich im Übrigen schon. Und wer die Bilder aus der UNO gesehen hat, weiß, die österreichische Delegation hat das auch entsprechend würdevoll gefeiert, so wie es sich in diplomatischen Kreisen gehört. Also da hat keiner der deutschen Delegation eine lange Nase gedreht und gerufen, Ecce Pecce, Piefke, wir sind drinnen und ihr nicht, haha. Niemand hat es gemacht, nein. Aber man war kurz davor. Die österreichische Delegation hat in der UNO ein Gekreische und Gejubel veranstaltet, als hätte sie den Song Contest und eine Kreuzfahrt für die ganze Familie mit All-Inclusive-Buffet gewonnen und nicht einen Sitz im Sicherheitsrat. Umarmungen und Bussis in der UN-Hauptversammlung waren da zu sehen. Das Ganze war in etwas so würdevoll wie eine Firmenfeier auf dem Oktoberfest. Um 22 Uhr. Die deutsche Delegation dagegen hat sich ehrenvoll darin ergangen, leicht frustriert ins Nichts zu blicken. Johann Wadefuhl kann das ja sehr gut. Natürlich hat man sich gefragt, ob das deutsche Scheitern um einen Sitz im Sicherheitsrat mit dem Außenminister selbst zusammenhängt. Genauer gesagt mit der englischen Aussprache seines Namens. And now the Minister of Foreign Affairs of Germany, Johann Wadefuhl. Man weiß es nicht, klingt möglicherweise für andere Nationen ein bisschen inkompetent. Andererseits, wen soll man sonst hinschicken? Die Wirtschaftsministerin? Bitte nicht. Die deutsche Reiche klingt manchen Ländern historisch noch schlechter im Ohr. Ich glaube überhaupt, dass es daran nicht gelegen hat. Schließlich heißt der Außenminister Portugals, das in den Sicherheitsrat gewählt worden ist, Paulo Rangel. Und auch wenn die internationale Politik zurzeit ziemlich ruppig ist, ist Rangel kein sehr diplomatischer Name. Oder Kirgisistan oder Trinidad und Tobago sind ja auch drinnen und letzteres hat einen Außenminister, der Pigott heißt. Pigott. Mit hartem P. Was wiederum mindestens zwei sehr blumige, unterschiedliche Interpretationen offen lässt. Nein, am Namen des Außenministers hängt so ein Sitz im Sicherheitsrat nicht. Eher am internationalen Image. Und Deutschland trägt nun mal global das Bild des Musterschülers vor sich her. Und wer mag Musterschüler? Lehrkräfte. Aber die Mitschüler eher nicht. Österreich dagegen ist beliebt als korruptionsanfälliger Kleinstaat von nebenan, in dem man trotzdem gerne rechtsextreme Netzwerke knüpft, Geld versteckt oder Urlaub macht. Ja, wir wissen, mit klebrigen Mehlspeisen und leicht widerwärtigen Skilehrerschmäh bei gleichzeitiger maximaler moralischer Flexibilität macht man sich einfach beliebt. Wenn etwas kann der Österreicher, dann internationale Gäste einkochen. Neu daran ist nur, dass man das diesmal nicht in Kitzbühel, in Ischgl oder in Wien vor der Staatsoper gemacht hat, sondern in New York. Ich weiß, jetzt wird man sich in Bayern sagen, ja, das kennt man ja auch, aber die Preisen lassen uns halt nicht. Aber so ganz stimmt das ja auch wieder nicht. Wer muss denn ständig Meister in der Fußball-Bundesliga werden? Wer ist das größte Geberland im Länderfinanzausgleich? Wer leistet sich eine eigene CDU-Splittergruppe, die aufgrund nur eines einzigen anderen Buchstabens im Namen so tut, als wäre sie etwas anderes, etwas Besonderes und vor allem etwas Besseres? Nein, um international beliebter zu werden, braucht es schon eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung für Deutschland. Die Idee, etwa konsequent auf eine völlig vergangenheitsversessene Verbrennertechnologie zu setzen oder wieder jede physikalische Vernunft Gaskraftwerke bauen zu wollen, ist da schon besser. Denn seltsame, unbegreifliche und für Außenstehende unverständliche Kulte machen einen sympathisch. Pittoresk. Das ist etwas, was die Leute fasziniert. In Indien sind die Kühe heilig. In Südspanien trägt man die Statuen der verehrten Heiligen zu Ostern durch die Städte. In Ägypten stehen dreieckige Grabmäler für längst verstorbene Herrscher in der Landschaft rum. In den USA gibt es Amish People, die noch wie im 18. Jahrhundert leben. Alles ein bisschen komisch, alles aus der Zeit gefallen, ein bisschen gaga, aber interessant. Und in Deutschland baut man eben noch SUVs. Das ist blem blem. Aber es menschelt. Und wenn man noch die internationalen Gäste ein wenig mit der Deutschen Bahn fahren lässt, wissen die schon nach einem halben Tag, so mustergültig ist der Musterschüler nicht. Eher interessant, räudig, wie er da vergeblich am Bahnsteig auf einen Zug wartet. Und wenn man dann noch so schön dilettantisch im 16. Finale bei der Fußball-WM hinausfliegt, dann macht das einen als Land noch fehlbarer, noch unperfekter, noch menschlicher und fast schon so sympathisch wie Österreich. So klappt das dann sicher auch das nächste Mal mit dem Sitz im Sicherheitsrat.
ARD Sounds.
Das Tier des Monats war zweifelsohne, nein, nicht der Pleitegeier, die Reformelster und schon gar nicht der Eisvogel, nein, es war der Flamingo. In Albanien ist er das Symbol des Widerstands gegen ein Bauprojekt der Familie Trump zusammen mit der albanischen Regierung und in Russland kennt man ihn als ukrainische Drohne, die gern Raffinerien, Hafenterminals und Ölanlagen in die Luft gehen lässt. Schon zu Beginn des Monats, gleich bei der Eröffnung des Petersburger Wirtschaftsforums, konnten sich die gar nicht so zahlreichen internationalen Gäste, wie etwa die Vertreter der AfD, formschöne Rauchsäulen eines brennenden Erdölterminals im Petersburger Hafen anschauen. Merke, es ist nicht alles rosa, was so ein Flamingo hinterlässt. Aber er taugt natürlich als Wappentier für die allgemeine Weltenlage, steht instabil, meist nur auf einem Bein, im seichten Wasser und reagiert hysterisch wie ein Haushuhn auf Veränderungen. Ist aber in wärmeren Gefilden in Küstennähe zu Hause und kann so wahrscheinlich gut mit dem Klimawandel und dem steigenden Meeresspiegel umgehen. Anders gesagt, wenn 2036 Flamingos in Aschaffenburg in freier Wildbahn zu beobachten sind, würde es mich nicht wundern. Man sollte sich den Flamingo also merken. Vielleicht braucht man ihn noch. Zum Beispiel als Maskottchen für die Olympia-Bewerbung. Der Bundespräsident Steinwalter Frankmeier hat ja diesen Juni auch seine Bedenken gegenüber der deutschen Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036, exakt 100 Jahre nach den Nazi-Spielen, fallen gelassen. Ob sich jetzt Österreich auf den Anschluss 2 Jahre später freuen darf und Polen auf die 5. polnische Teilung im Jahr darauf, darf bezweifelt werden. Unzweifelhaft sind aber die Bewerber. Rhein-Ruhr zusammen mit Köln, Berlin und natürlich München. Berlin ist freilich historisch vorbelastet mit dem Olympiastadion. Schließlich sind darin schon Mario Barth, Papst Benedikt und Rammstein aufgetreten. Ach ja, und auch dieser österreichische Charlie Chaplin-Imitator, der dann im 2. Bildungsweg Massenmörder und Weltenbrandentfacher geworden ist. Aber auch das Münchner Olympiagelände ist natürlich aufgrund seiner Geschichte voller Terror- und Tollwut-Festivals kein Ort ungetrübter Freude, weder für israelische Sportler noch für Menschen, die dem Holzschnitzhandwerk, der Aura-Fotografie und Räucherstäbchen im Allgemeinen kritisch gegenüberstehen. Bleibt Köln. Dort muss man jetzt Eintritt zahlen, wenn man in den Dom will. Dabei haben die bis zur Fertigstellung der Kirche 600 Jahre gebraucht. Ob das mit den Sportstätten bis 2036 klappt? Fraglich. Aber zunächst muss ja sowieso noch das IOC überzeugt werden. In langen Sitzungen wird da in der Schweiz wieder verhandelt werden, wo sich auch die FIFA so wohl fühlt. Und auch die Delegationen der USA und des Irans diesen Monat zusammengekommen sind. Die haben sich im Bürgenstock getroffen, nicht zu verwechseln mit den Sandalen. Der Bürgenstock, das ist ein Luxusressort in der Nähe von Luzern. Und herausgekommen ist ein Rahmenabkommen und ein Waffenstillstand. Ersteres ist keine Verabredung zum Verzehr einer japanischen Nudelsuppe und letzterer zeichnet sich dadurch aus, dass er ständig gebrochen wird. Überhaupt ist das eine historische Einmaligkeit. Man verhandelt miteinander, um in einen Zustand zu kommen, der wenigstens halb so gut ist wie der, der vor dem Krieg geherrscht hat. Und die Verhandlungen ziehen sich in die Länge, wie so oft. Woran liegt das? Ich habe eine Vermutung. Den Verhandlern geht's einfach zu gut. Wer sich in diesen äußerst angenehmen Gefilden der Nobel-Luxus-Absteigen bewegt, hat keine Eile, da wieder raus und also zu einem Abschluss zu kommen. Man muss von der Papstwahl lernen. Als die Kardinäle im Mittelalter sich mal wieder monatelang nicht einigen konnten, wurde ihnen einfach das Dach über den Köpfen abgedeckt und die Nahrungsmittelzufuhr gedrosselt. So kommt man zu Ergebnissen. Also ab jetzt internationale Verhandlungen nur mehr dort, wo man schnell wieder weg will. Etwa im Ausflugsgasthof Schwarzer Reiher. Die Menüs dort entsprechen rein zufällig der Produktpalette von Maggi Fertiggerichten. Die Bedienung ist unfreundlich, aber dafür langsam und draußen nur Kännchen. Obendrein ist um 21 Uhr Sperrstunde. Wer bis dahin nicht fertig verhandelt hat, darf 5 Tage auf Verpflegung warten, denn geöffnet ist nur am Wochenende. Wenn das nichts hilft, wird weiter verhandelt in einer beliebigen deutschen Kleinstadt mit maximal 10.000 Einwohnern. Denn dort gibt es leerstehende Geschäftslokale im Zentrum, eine überteuerte griechische Grillbude, dafür aber 2 unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten, für jede Verhandlungsdelegation eine. So können die einen im Dorfkrug ihr Lager aufschlagen, ein Traditionsgasthof, familiengeführt, und das hört man auch, wenn der alkoholisierte Patriarch jeden Abend Ehefrau und Kinder im örtlichen Dialekt zusammenschreit. Zum Frühstück gibt es noch mehr Lokalkolorit, scheibchenweise, nämlich 3 Scheiben Wurst, 3 Scheiben Käse und eine Scheibe etwas Brotähnliches. Die andere Delegation schläft in der Frühstückspension Blume, extrem parfümierte Zimmer, verziert mit Bildern, die die Katze der Besitzerin selbst gemalt hat, lenken die Gäste von den völlig durchgelegenen Matratzen und extrem hässlichen Tapetenmustern ab. Zum Frühstück gibt es Meditationsmusik, Kräutertee und viel Liebe. Wer dort immer noch zu keinem Ergebnis kommt, muss weiter verhandeln in der Großstadt. Und zwar in der Pilzstube Steffi. Dort kann man nächtelang sitzen. Nur die Getränkeauswahl ist etwas beschränkt, nämlich auf Bier und Bier und Korn und Bier. Und natürlich auch noch Bier. Und wer den Norbert an der Theke, der hier zur Inneneinrichtung gehört, nach dem 5. Bier und Korn anspricht, hat ein Problem mehr. Aber vielleicht einen Vorderzahn weniger. Speziell als Vorbereitungstreffen für Klimakonferenzen würde sich natürlich auch noch dieser Verhandlungsort anbieten. Eiscafé Venezia in der Fuzo. Größe der Stadt ist egal und der Name eigentlich auch. Das Eiscafé darf auch Roma heißen oder Napoli oder Westerland. Wichtig ist die Umgebung. In der Fußgängerzone gibt es keinen Baum, keinen Sonnenschirm, aber sehr viel Beton, der die Hitze nicht nur gerne aufnimmt, sondern sie auch nächtelang wieder abgibt. Wer dort in Anzug und Krawatte verhandelt, der möchte sehr schnell, sehr, sehr schnell zu einem Abschluss kommen. All das dürfte erstens die Verhandlungen beschleunigen und zweitens Deutschland als Ort für wichtige internationale Konferenzen vermehrt in den Fokus rücken. Und damit es nicht zu traurig ist, stellen wir zur Aufheiterung ein Planschbecken auf. Eins mit aufblasbaren Flamingo natürlich.